willkommen zu einer neuen Ausgabe des Karrieremagazin-Podcasts auf stellenmarkt.de.
Stell dir mal Folgendes vor. Dein Lebenslauf ist inhaltlich absolut perfekt. Also wirklich makellos.
Mhm.
Du hast deine ganze Berufserfahrung gesammelt. Du hast vielleicht sogar tagelang mit Claude oder GPT-4o an diesen Formulierungen gefeilt, bis jedes einzelne Wort sitzt.
Ja, man kennt das.
Genau. Und dann klickst du auf Bewerbung absenden, lehnst dich entspannt zurück und wirst innerhalb von wenigen Stunden knallhart aussortiert.
Und zwar von einer anderen KI.
Exakt. Von einem Algorithmus. Und warum? Weil du zwar eigentlich weißt, wie man künstliche Intelligenz bedient, aber absolut keine Ahnung hattest, wie du diese Fähigkeit so übersetzt, dass ein Algorithmus und später dann ein Personaler sie auch als echten Mehrwert erkennen.
Das ist halt wirklich dieses große Paradoxon des modernen Recruitings, ne? Wir nutzen diese hochkomplexe Technologie, um unsere tägliche Arbeit zu machen, aber wir scheitern dann komplett daran, diese Kompetenz in ein einfaches Textdokument zu gießen.
Und genau da kommt dann ja oft so dieses klassische Hochstapler-Syndrom ins Spiel, oder?
Absolut, ja.
Du denkst dir dann wahrscheinlich so, hey, wenn ich jetzt in meinen Lebenslauf schreibe, dass ich GitHub Copilot oder ChatGPT für meine Aufgaben nutze, denkt mein zukünftiger Chef dann, ich kann gar nicht selbst programmieren oder Texte schreiben.
Dass du sozusagen einfach nur deine Inkompetenz an einen Chatbot auslagerst.
Genau. Wirklich dann einfach nur faul. Und um diese Angst ein für alle Mal zu beenden, haben wir uns wirklich wochenlang eingegraben. Wir haben unseren komplett eigenen Praxisleitfaden für dich entwickelt.
Hm.
In unserer heutigen Analyse demontieren wir dieses ganze Thema mal. Wir zeigen dir ganz genau, wie du deine KI-Kenntnisse so strategisch platzierst, dass sie eben nicht wie Faulheit wirken, sondern als massiver Effizienzhebel.
Und der erste logische Schritt in unserem Leitfaden, der beschäftigt sich mit der Architektur deines Lebenslaufs.
Okay, lass uns das mal aufschlüsseln.
Bevor wir uns nämlich den Kopf darüber zerbrechen, welche hochtrabenden Begriffe wir da jetzt verwenden, müssen wir erstmal diese unsichtbare Mauer überwinden, die du gerade am Anfang in deinem Beispiel erwähnt hast. Also diesen allerersten Filter.
Du sprichst da von den Applicant Tracking Systems, kurz ATS. Richtig.
Genau.
Ich glaube, viele stellen sich das ja irgendwie vor wie so eine einfache Suchmaschine. Also die schaut einfach nur, ob das Wort KI oder AI irgendwo im Dokument steht. Aber so simpel ist das heute nicht mehr, oder?
Absolut nicht. Ein modernes ATS ist im Grunde eine richtig komplexe Parsing Engine. Die Software, die zerlegt deinen Lebenslauf in eine strukturierte Datenbank.
Hm. Okay.
Und wenn du deine KI-Skills da jetzt einfach wahllos ganz unten unter, ich sag mal, Hobbys und Sonstiges parkst.
Was wahrscheinlich viele machen.
Was extrem viele machen. Dann ordnet das System diesen Fähigkeiten einfach null Relevanz für den eigentlichen Job zu. Was viel, viel wichtiger ist, ist die semantische Nähe.
Warte kurz. Semantische Nähe bedeutet, die Software misst wirklich den Abstand zwischen den Wörtern?
Ja, genau das. Wenn das Wort ChatGPT in deinem Lebenslauf direkt im Kontext von Begriffen wie Effizienzsteigerung, Prozessautomatisierung oder Kostenreduktion auftaucht, dann bewertet das ATS dieses Keyword extrem hoch.
Ah, verstehe.
Steht es aber irgendwo isoliert am Rand, fällst du komplett durchs Raster.
Okay, wow. Das verändert ja eigentlich die ganze Herangehensweise. Das heißt, ich darf meine KI-Skills auf gar keinen Fall wie so ungeliebten Kram in so eine isolierte KI-Ecke im Lebenslauf stopfen.
Auf keinen Fall, nein.
Ich muss das eher wie so ein richtig gutes Gewürz betrachten, das ich über das komplette Gericht streue, also über den gesamten Lebenslauf verteile, damit der Geschmack überall durchkommt.
Das ist ein super Bild, ja. Das ist wirklich das Kernprinzip. Wir empfehlen da in unserem Leitfaden eine klare Dreiteilung.
Okay, schieß los.
Erstens die Rubrik Methodenkompetenz. Hier nennst du die übergeordneten Konzepte. Also so Dinge wie Natural Language Processing oder Prompt Engineering.
Mhm.
Das signalisiert dem System und dem Leser nämlich, hey, du verstehst die Theorie dahinter. Völlig egal, welches Tool da morgen neu auf den Markt kommt.
Das ist smart. Und der zweite Teil?
Zweitens sind dann die Tools.
Mhm.
Hier listest du wirklich knallhart die konkrete Software auf. Also Midjourney, Claude 3.5, Microsoft Azure AI und so weiter.
Daraus schließe ich jetzt mal, dass die dritte Station dann die eigentliche Berufserfahrung ist, oder? Wenn Methode und Tool abgehakt sind, muss ich da beweisen, dass ich damit echten wirtschaftlichen Nutzen generiert habe.
Genau das ist der Moment, in dem du diese Theorie in den harten Praxiskontext setzt.
Ja.
Aus einem simplen "Ich kenne ChatGPT" wird dann Einsatz generativer Sprachmodelle zur Beschleunigung der Datenaufbereitung im Quartalsabschluss.
Da drängt sich's mir aber sofort eine Frage auf. Nehmen wir mal an, ich bin jetzt ein absoluter KI-Nerd. Ich baue in meiner Freizeit vielleicht eigene kleine Modelle. Brauche ich dann nicht, entgegen dieser ganzen Streustrategie, so einen riesigen blinkenden KI-Block direkt auf der ersten Seite, der sofort ins Auge springt?
Also für 90% der Jobs wäre das ein massiver strategischer Fehler.
Echt? Warum?
Naja, wenn du dich nicht gerade explizit als Machine Learning Engineer oder KI-Strategieberater bewirbst, dann wirkt so ein isolierter, massiver KI-Block völlig überdimensioniert und ehrlich gesagt oft auch ein bisschen verzweifelt.
Ah, okay, das macht Sinn.
Stell dir vor, ein Marketingmanager oder eine HR-Spezialistin baut da so einen riesigen KI-Altar im Lebenslauf auf. Das erweckt doch sofort den Eindruck, die Person würde ihr eigentliches Kerngeschäft völlig vernachlässigen.
Ja, das stimmt. Also organisch integrieren. Es ist ein Werkzeug für den Job, nicht der Job selbst.
Ganz genau.
Gut, also die Struktur steht. Wir wissen jetzt, wo diese Wörter hingehören, damit die Software uns durchwinkt. Aber am Ende liest dieses Dokument ja immer noch ein Mensch.
Zum Glück ja.
Und da müssen wir echt aufpassen, dass wir nicht klingen wie so ein wandelndes Buzzword-Bingo. Wir haben in unserem Leitfaden dafür drei essentielle Säulen der KI-Kompetenz definiert. Lass uns mal direkt mit Säule Nummer 1 starten, das technisch-praktische.
Der Schlüssel hier ist wirklich diese handlungsorientierte Präzision. Weißt du, es reicht halt heute nicht mehr, einfach nur Prompting reinzuschreiben. Fortgeschrittene Anwender sprechen da zum Beispiel von Few-Shot-Prompting.
Okay. Das müssen wir vielleicht kurz entzaubern. Warum triggert genau dieser Begriff einen Personalverantwortlichen so positiv?
Weil es absolute Kontrolle demonstriert. Beim normalen Prompting sagst du der KI vielleicht, schreib mir mal eine E-Mail an einen wütenden Kunden.
Und das Ergebnis ist dann meistens super generisch?
Exakt. Aber beim Few-Shot-Prompting gibst du der KI vorher 2 bis 3 konkrete Beispiele, also diese Shots, wie eine perfekte E-Mail in der genauen Tonalität eures Unternehmens aussieht. Du zwingst die KI also in ein extrem enges Korsett.
Ah, verstehe. Wer das in den Lebenslauf schreibt, der beweist, dass er die KI nicht einfach wild machen lässt, sondern sie wirklich präzise steuert.
Richtig.
Das passt auch mega gut zu einer Entwicklung, die gerade die gesamte Softwarewelt so ein bisschen auf den Kopf stellt, das sogenannte Vibe-Coding. Das ist für mich echt eine der faszinierendsten Schnittstellen zwischen Technik und Sprache.
Ja, weil es das Programmieren plötzlich für Leute öffnet, die noch nie im Leben eine Zeile Code geschrieben haben.
Ganz genau. Vibe-Coding ist im Prinzip, stell dir das so vor, du bist der Regisseur eines Films und nicht der Kameramann.
Mhm.
Du bedienst die Technik gar nicht selbst. Du beschreibst diesem KI-Modell einfach in ganz normaler Sprache, was du willst. Welche App, welches Skript du brauchst und die KI baut dir das. Du dirigierst die Logik, statt irgendwie Syntax abzutippen.
Ein tolles Konzept, ja.
Ja, aber wie bringe ich das jetzt auf den Lebenslauf? Ich kann ja schlecht reinschreiben, ich habe Regisseur für meinen Chatbot gespielt.
Nein, da würdest du den völlig falschen Fokus setzen. Du beweist dieses Vibe-Coding nicht über den Prozess, wie du mit der KI geredet hast, sondern über den Return on Investment, den ROI.
Eine KI ist ja wie so ein Hochleistungsmotor, ne?
Ja.
Wenn du die in die falsche Richtung lenkst, baust du halt einfach nur viel, viel schneller einen Unfall. Man braucht diese Fähigkeit zum Problemframing. Also eine vage Aufgabe, in saubere, für die KI verständliche Schritte zu zerlegen.
Absolut.
Und wir haben dann noch eine Kompetenz notiert, bei der ich anfangs, ehrlich gesagt, ein bisschen skeptisch war. Und zwar den Bullshit-Detektor.
Ein sehr provokanter Begriff, ich weiß. Aber in der Geschäftswelt ist der heute absolut überlebenswichtig.
Ich meine, wir reden hier über eine Technologie, in die Konzerne gerade Milliarden reinpumpen. Und du rätst unseren Hörern, indirekt in ihren Lebenslauf zu schreiben, dass sie dafür einen Bullshit-Detektor brauchen? Ist das nicht ein bisschen respektlos?
Im Gegenteil. Das zeugt von einem extrem tiefen Technologieverständnis. Was hier nämlich faszinierend ist, der fundamentale Architekturfehler aktueller Sprachmodelle ist, dass sie halluzinieren. Wenn so eine KI eine Antwort nicht weiß, dann sagt sie nicht einfach, tut mir leid, weiß ich nicht. Sie berechnet das statistisch wahrscheinlichste nächste Wort und erfindet dann eine Antwort, die so plausibel klingt, dass sie selbst Experten täuscht.
Und wenn ich das als Mitarbeiter einfach blind kopiere und das dann an den CEO oder den wichtigsten Großkunden schicke?
Dann wirst du für die Firma ganz schnell vom gefeierten Effizienzwunder zum völlig unberechenbaren Risiko.
Krass, ja.
Deshalb musst du im Lebenslauf Begriffe verwenden wie Qualitätssicherung von KI-Output oder eben Faktenverifizierung. Das zeigt, du nutzt das Tempo der Maschine, aber du behältst deinen Bullshit-Detektor an.
Was uns dann auch nahtlos zur dritten Säule führt, ethisch und strategisch. Weil wenn das Ding Fakten erfindet, haben wir ja nicht nur so ein kleines Qualitätsproblem, sondern handfeste geschäftliche und rechtliche Risiken.
Ganz genau. Hier kommen dann die ganz großen Themen wie DSGVO, Datenschutz und vor allem Verzerrungen, also der sogenannte Bias, ins Spiel.
Mhm.
Und das ist echt keine abstrakte Philosophiedebatte für die Uni. Das ist knallhartes Risikomanagement.
Lass uns das mal auf so ein ganz konkretes Business-Szenario herunterbrechen. Weil Bias, das klingt für viele immer noch so theoretisch.
Okay, nehmen wir mal an, du nutzt eine KI, um historische Verkaufsdaten auszuwerten. Du willst entscheiden, welchen Kundengruppen ihr im nächsten Quartal Kredite oder Rabatte anbietet.
Okay.
Wenn eure historischen Daten der letzten 10 Jahre jetzt eine bestimmte demografische Gruppe unbewusst benachteiligt haben?
Ah, dann lernt die KI dieses Muster.
Exakt. Und sie wendet es dann vollautomatisch und in Lichtgeschwindigkeit an.
Das heißt, wir skalieren unsere alten Fehler plötzlich ins Unermessliche?
Richtig.
Und wenn das rauskommt, haben wir nicht nur einen riesigen Imageschaden, sondern im schlimmsten Fall eine dicke Diskriminierungsklage am Hals.
Genau das ist das Risiko. Wer also im Lebenslauf zeigt, dass er Modelle auf diese Verzerrungen prüft, der bewahrt die Firma aktiv vor massivem Schaden. Das ist Gold wert.
Verstehe. Also diese drei Säulen, technisch, kognitiv, strategisch, die bilden sozusagen unser Fundament.
Aber wir müssen da jetzt mal die Flughöhe anpassen. Weil ein Junior, der gerade seinen allerersten Job im Marketing antritt, der hat ja logischerweise noch keine unternehmensweiten Bias-Richtlinien geschrieben. Wie staffeln wir das nach Karrierestufen?
Gute Frage. Also Einsteiger, die punkten vor allem durch Lernbereitschaft und Systematik. Als Junior schreibst du natürlich nicht, dass du die kompletten Prozesse revolutioniert hast.
Wäre auch ein bisschen unglaubwürdig.
Ja, total. Du schreibst eher sowas wie KI systematisch für Recherchen genutzt und dabei konsequent die Quellenlage verifiziert.
Und bei den Fortgeschrittenen, also den Professionals, da reicht dieses reine Ausprobieren dann nicht mehr, oder? Nein. Wenn du 5 Jahre Berufserfahrung hast, will der Personaler harte Messbarkeit sehen. Da sprechen wir dann von Formulierungen wie AI-Workflows eingeführt und dadurch 30% Zeitersparnis erzielt, ohne Qualitätsverlust.
Okay, klare Zahlen. Und auf dem C-Level? Bei den Führungskräften?
Da ändert sich die Sprache wirklich komplett. Eine Geschäftsführerin muss nicht wissen, wie man einen perfekten Prompt schreibt.
Nee, die hat andere Sorgen.
Genau. Bei ihr geht es um das große Ganze. Ein Satz für den C-Level-Lebenslauf wäre dann eher unternehmensweite KI-Richtlinien etabliert und Budgetverantwortung für das Change-Management getragen.
Das leuchtet absolut ein. Aber ich möchte hier noch eine Ebene tiefer gehen. Wir können ja jetzt nicht so tun, als würde jede Branche exakt dieselben Vokabeln nutzen.
Nein, natürlich nicht.
Wenn ich im Vertrieb arbeite, spreche ich doch eine ganz andere Sprache als beispielsweise im Krankenhaus. Lass uns mal konkret werden. Ich stelle mir das im Personalwesen, also im HR, extrem gefährlich vor. Wenn ich da in den Lebenslauf schreibe, ich lasse die KI unsere Bewerber sortieren, da stehe ich doch schon mit einem Bein im Gerichtssaal, wegen der Diskriminierung, die wir vorhin hatten.
Absolut. Wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, musst du einfach die Sprache deiner Branche sprechen. Im HR schrillen bei dem Wort KI-Nutzung sofort alle Alarmglocken. Das magische Branchen-Keyword da lautet Skill-Based Matching.
Ah, Skill-Based Matching. Wie funktioniert das genau?
Du nutzt die KI eben nicht, um zu schauen, wer auf das Foto passt oder welches Alter die Person hat. Du nutzt Modelle, die Lebensläufe auf die reinen Fähigkeiten reduzieren und alles andere anonymisieren, diskriminierungsfrei.
Ah, das ist smart. Und wie sieht es im Vertrieb aus? Da geht es ja weniger um Fairness, sondern mehr um den Abschluss, oder?
Im Vertrieb redest du von Predictive Sales, das heißt, du nutzt Modelle, die vorhersagen, welcher Kunde nächste Woche mit der höchsten Wahrscheinlichkeit kauft. Und du sprichst vom Lead Scoring.
Okay, und wenn wir jetzt mal ins Gesundheitswesen schauen. Wenn ich da Krankenhausdirektor bin und lese, dass sich jemand mit künstlicher Intelligenz bei den Patientenakten austobt, da bekomme ich doch Schweißausbrüche. Datenschutz ist da ja heilig.
Ja, deswegen darfst du dort niemals generische Tools wie ChatGPT in den Vordergrund stellen. Du nennst hochspezifische Anwendungen. Also Radiomix, das ist die KI-Bildanalyse, oder Natural Language Processing für die Patientenakten.
Und wahrscheinlich immer mit dem Zusatz, dass das extrem sicher ist, oder?
Ganz genau. Immer unter strengstem Datenschutz.
Okay, und was ist mit der IT-Abteilung selbst? Da nutzt doch mittlerweile jeder Entwickler KI. Wie sticht man da überhaupt noch heraus?
Da redest du von AI-Augmented Coding via GitHub Copilot. Du bist nicht mehr nur der Programmierer, du bist der Code-Reviewer für die Maschine. Oder du gehst in Richtung MLOps. Wer diese branchenspezifischen Vokabeln trifft, wird vom System hochgestuft und vom Menschen sofort respektiert.
Wir haben jetzt sehr detailliert besprochen, was wir schreiben sollten. Aber jede Medaille hat ja bekanntlich zwei Seiten.
Mhm.
Was sind denn die absoluten Lebenslauf-Killer, wenn es um KI geht? Wie schießt man sich selbst komplett ins Aus? Wo sind die roten Flaggen?
Die erste richtig große Stolperfalle sind diese hohlen Floskeln, die absolut keine Substanz haben.
Oh ja.
Sätze wie, ich habe eine starke Affinität zu künstlicher Intelligenz.
Schrecklich. Oder ich bringe ein zukunftsorientiertes Mindset mit. Das sagt doch absolut gar nichts aus. Das ist ungefähr so, als würde ich reinschreiben, ich habe eine starke Affinität zu Elektrizität, weil ich jeden Morgen den Lichtschalter betätige.
Ein sehr schönes Bild, ja. Aber noch schlimmer als Floskeln ist die maßlose Übertreibung.
Da habe ich auch direkt so eine Analogie im Kopf. Sich als Machine Learning Expert zu bezeichnen, nur weil man ein paar gute Prompts schreiben kann, das ist so, als würde man sich als Chefmechaniker bewerben, weil man ein Auto mit Automatikgetriebe fahren kann.
Genau.
Da fliegst du doch im ersten Interview noch 5 Minuten auf. Echte ML-Expertise erfordert ja tiefste Mathematik und Statistik.
Und das führt uns zu der ganz großen Frage, wie beweist man denn dann, dass man kein Hochstapler ist? Wie etabliert man Vertrauen?
Ja, wie macht man das? Das Internet ist ja voll von diesen 20-Euro-Kursen.
Durch echte, verifizierte Zertifikate. Der Unterschied ist hier die offizielle Quelle. Eine der besten Adressen in Deutschland ist der KI-Campus.
Warum genau der?
Weil der vom BMBF, also dem Bundesministerium für Bildung und Forschung, gefördert wird. Das ist ideal für sogenannte Micro-Degrees. Das hat massives Gewicht.
Und für die, die eher in die Wirtschaft oder tiefer in die Technik wollen?
Da gehst du zur Bitkom-Akademie. Oder du machst die harten technischen Zertifikate von Google für TensorFlow oder von AWS. Da gibt es echte Prüfungen.
Das schafft auf jeden Fall Glaubwürdigkeit. Aber wenn wir all das zusammennehmen, gibt es da noch ein Konzept, das diese ganze Automatisierung eigentlich erst sicher macht, oder?
Ja, und damit möchte ich diesen Teil auch ganz eindringlich abschließen. Wir sprechen vom Human in the Loop.
Der Mensch in der Schleife.
Genau. Wer im Lebenslauf vollautomatische KI-Prozesse beschreibt, aber kein einziges Wort über die menschliche Endkontrolle verliert, den sogenannten Human Edit, der wirkt auf Arbeitgeber wie ein wandelndes Sicherheitsrisiko.
Weil ungeregelte KI-Nutzung für Firmen extrem teuer werden kann, wenn was schief geht.
Richtig.
Das fehlende Risikobewusstsein macht dich dann also zur Gefahr. Lass uns das alles nochmal kurz zusammenfassen für unsere Hörer.
Also dein Lebenslauf hat immer zwei Leser. Die Software überzeugst du mit exakten Stichwörtern und einem klaren Format. Den Menschen überzeugst du mit Authentizität, mit messbaren Ergebnissen und einem ganz klaren Bewusstsein für diese Risiken. KI bringt das Tempo. Ja, aber die Hand, die den Hebel führt, die bleibt menschlich.
Ein fantastisches Fazit. Und da möchte ich mich mit einem vielleicht etwas provokanten Gedanken verabschieden. Etwas zum Weiterdenken für dich. Stell dir mal Folgendes vor. Wenn KI in ein paar Jahren wirklich alle Standardaufgaben perfekt automatisiert hat, wird der Lebenslauf der Zukunft dann überhaupt noch auflisten, was du kannst? Oder besteht ein perfekter Lebenslauf irgendwann nur noch aus dem Nachweis, welche genialen und kritischen Fragen du stellen kannst? Bis zur nächsten Ausgabe deines Karrieremagazin-Podcasts hier auf stellenmarkt.de.